Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother im Studio. Schönen guten Morgen. Der Tod von Dutzenden ukrainischen Kriegsgefangenen in einem Gefängnis, das von Russland kontrolliert wird, wirft viele Fragen auf. Ob eine jetzt angekündigte UN-Untersuchung Klarheit bringen kann, das fragen wir den Journalisten Ivan Hajvanovic in Kiew. In Italien nimmt der Wahlkampf an Fahrt auf und die rechten Parteien wollen die Migrationspolitik zum Thema machen. Unser Reporter war bei einem Wahlkampfauftritt dabei. Und wir schauen darauf, was aus der Idee geworden ist, die Touristenströme im spanischen Barcelona zu reduzieren. Olenivka, ein kleiner Ort in der Ostukraine, der seit 2014 kontrolliert wird von den sogenannten prorussischen Separatisten. Seit vergangenem Freitag ist Olenivka auch außerhalb der Ukraine bekannt, denn an dem Tag kam es im lokalen Gefängnis, in dem hunderte ukrainische Kriegsgefangene waren, zu Explosionen. Offenbar sind dabei mindestens 50 Gefangene ums Leben gekommen. Darunter Soldaten, die sich vor einigen Monaten aus dem Stahlwerk in Mariupol ergeben hatten, und Kämpfer des Azov-Regiments. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig verantwortlich für die Explosionen und einen Angriff auf das Gefängnis, aber internationale Recherchen, die belasten vor allem die russische Seite. Olenivka ist also weiterhin ein großes Thema. Und darüber habe ich mit Ivan Hajvanovic gesprochen. Er ist freier Journalist in Kiew und gibt uns in Europa heute jeden Freitag Einblicke in den Kriegsalltag. Meine erste Frage an ihn war, wie die Meldungen aus Olenivka aufgenommen wurden in der Ukraine.
Mit Entsetzen. Denn das sind die Leute, die in Mariupol durch die Höhle von Azovstal gegangen sind, wo sie fast 3 Monate lang die Verteidigung gehalten haben. Nach ihrer Gefangennahme wurde ihnen das Leben garantiert. Sie und ihre Familien haben auf einen Austausch gewartet. Und jetzt, was in Olenivka passiert ist, wird in der Ukraine eigentlich als ein vorsätzlicher Mord wahrgenommen. Im Prinzip machen auch die meisten internationalen Experten, die Fotos und Satellitenbilder von Tatort analysieren, auch Russland verantwortlich.
Präsident Zelensky hat mehrmals betont, dass er die ehemaligen Soldaten aus dem Azov-Stahlwerk, dass er die freitauschen möchte. Jetzt sind einige von ihnen in Olenivka gestorben. Steht der Präsident hier unter Druck?
Nein, nicht direkt. Es besteht kein Zweifel, dass die Ukraine und alle Personen, alle Institutionen, die daran beteiligt sind, ukrainische Kriegsgefangene zurückbringen wollen. Aber es gibt in der Tat Fragen zur Wirksamkeit der Verhandlungen, weil es gab nur ganz wenige Austausche und die Ukraine wirft der russischen Seite vor, diese verlangsamenden Austausch. Aber muss man auch sagen, dass auch internationalen Organisationen wird vorgeworfen, dass sie nicht über das Schicksal ukrainischer Gefangener informieren und ihre Haftbedingungen kaum zu kontrollieren. Deswegen sind die Verwandten, die Frauen, die Eltern von Gefangenen auch sehr unzufrieden.
Es gibt jetzt seit Mittwoch Meldungen, dass die Vereinten Nationen den Vorfall auf Bitten beider Seiten untersuchen wollen. Eventuell kann auch das Internationale Rote Kreuz noch nach Olenivka reisen. Herr Hajvanovic, gibt es denn in der Ukraine Hoffnung, dass das was bringt, wenn internationale Organisationen sich das Gefängnis jetzt genauer untersuchen?
Leider gibt es dafür sehr wenig Hoffnung. Die Russen haben internationale Experten, darunter Vertreter des Roten Kreuzes und der UN, immer noch nach Olenivka nicht zugelassen. Dies ist übrigens ein weiteres Argument für die These, dass Russland für die Ermordung ukrainischer Gefangener verantwortlich ist. Und schließlich ist auch klar, dass jeder Tag der Verzögerung, Experten und unabhängige Journalisten an den Tatort zu lassen, eine Möglichkeit bietet, für die Russen Beweise für den Angriff auf Gefangenenlager in Olenivka zu fälschen. Die Ukrainer meistens sind der Meinung, dass es eben jetzt gerade gemacht wird.
Wie werden denn die in Olenivka getöteten Soldaten, darunter sind ja offenbar auch Kämpfer des Azov-Regiments, wie werden die denn in der Ukraine gesehen? Werden sie eher als Helden betrachtet oder wie blickt man darauf?
Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich sind sie Helden, weil sie ihr Land verteidigt haben. Jetzt werden sie getötet, wenn sie unbewaffnet sind. Und das ist gegen den Regeln und Gebräuchen der Kriegsführung. Es gibt Vorwürfe an Azov, dass dort die rechte Stimmungen gibt, ja. Tatsächlich gab es beim Ursprung des Bataillons Azov, dass die rechten Menschen, ja, diese mitgeschaffen haben. Aber Azov als Bataillon existiert längst nicht mehr. Azov ist ein Teil der Nationalen Garde. Das wird dem Innenministerium untergeordnet. Deswegen sind diese Versuche, die Azov-Kämpfer als Neonazi zu nennen, das ist Nonsens.
Jetzt ist ja der russische Umgang mit ukrainischen Kriegsgefangenen oft in der Kritik. Was wissen Sie denn über die andere Seite, über den Umgang der Ukrainer mit russischen Gefangenen? Die gibt es ja auch.
Ja, es gibt zwar, glaube ich, weniger als ukrainische Gefangenen auf der russischen Seite. Und es ist bekannt, dass in der Ukraine diese russischen Kriegsgefangenen in eigens geschaffenen Abteilungen in 50 Gefängnissen in mehreren Regionen festgehalten werden und auch ein Lager für diese geschaffen worden ist. Und übrigens auch internationale Organisationen, das erwähnte Rote Kreuz, hat die Möglichkeiten, sie besuchen, wenn der Antrag gestellt wird. An dieser Stelle möchte ich extra nochmal betonen, dass die ukrainischen Gefangenen in Olenivka seit Mai vom Roten Kreuz nicht besucht werden. Und auch jetzt das Rote Kreuz und die UN-Experten immer noch nicht zugelassen sind, Olenivka zu besuchen und den Tatort anzuschauen.
Das sagt der freie Journalist Ivan Haivanovic aus Kiew. Wir sprachen über die Explosion in einem Gefängnis in der Ostukraine, in dem Dutzende ukrainische Kriegsgefangene ums Leben gekommen sind. Noch befindet sich Italien in der Sommerpause, aber die Parlamentswahlen, die Ende September stattfinden, sie zeichnen sich langsam ab. Die Politik beginnt mit dem Wahlkampf. Die rechten Parteien, die in den Umfragen aktuell führen, sie wollen die hohe Zahl der ankommenden Migranten und Flüchtlinge zum Thema machen. Und gestern war deswegen Italiens ehemaliger Innenminister Matteo Salvini auf der Insel Lampedusa. Die ist für viele Migranten und Schutzsuchende erste Anlaufstelle nach der Fahrt über das Mittelmeer. Und sie ist auch ein Symbol für die migrationspolitischen Herausforderungen Italiens. Aktuell ist das Erstaufnahmelager auf der Insel mal wieder überfüllt. Salvini, der auch der Chef der rechten Lega-Partei ist, der hat bei seinem Besuch für eine restriktive Migrationspolitik geworben. Aber dass er das auf Lampedusa macht, ruft Kritik hervor. Jörg Seiselberg war für uns bei dem Besuch dabei.
Giovanni D'Ambrosio steht im neuen Hafen von Lampedusa. An der Mole hinter ihm hat gerade ein Fährschiff abgelegt, das 150 Migrantinnen und Migranten nach Sizilien bringt, um das in diesen Tagen wieder einmal überfüllte Erstaufnahmelager auf Lampedusa zu entlasten. Für den späten Nachmittag hat sich auf der Insel Matteo Salvini angekündigt, der Führer der rechten Lega. D'Ambrosio, der sich auf Lampedusa für die Organisation Mediterranean Hope um Geflüchtete kümmert, schüttelt über den Besuch den Kopf.
Lampedusa
verdient es nicht, zu Wahlkampfzwecken missbraucht zu werden. Wenige Stunden später trifft Salvini im Aufnahmelager ein, im silberfarbenen BMW mit verdunkelten Scheiben. Der Rundgang durch das Zentrum ist nach 20 Minuten beendet. Für das anschließende Gespräch mit den wartenden Journalistinnen und Journalisten nimmt sich Salvini ebenfalls 20 Minuten Zeit. Bei einem Wahlsieg der Rechten verspricht er, würde der Hotspot Lampedusa nicht länger überfüllt sein. Das Ziel ist, dass dieses größte Aufnahmezentrum Europas in der Belegung auf ein normales, zivilisiertes Niveau zurückgebracht wird, so wie wir es schon in der Vergangenheit getan haben. Aktuell ist der Lega-Führer nur noch die Nummer 2 in Italiens Rechtskoalition, hinter Giorgia Meloni, der Chefin der in den Umfragen führenden Parteibrüder Italiens. Bei seinem Besuch auf Lampedusa ist zu spüren, dass Salvini entschlossen ist, mit seinem Leib- und Magenthema Migration im Wahlkampf zu punkten. Seine Lesart, als er 1,5 Jahre Innenminister Italiens war, sei vieles besser gewesen. Ich denke, dass 2018, 2019 Italien ein sichereres, besser geschütztes, normaleres Land gewesen ist. Es gab weniger Ankünfte, weniger Tote, weniger Verbrechen, weniger Probleme. Lampedusa ist die Tür Europas. Es darf nicht das Flüchtlingscamp Europas sein. Richtig ist, dass kontinuierlich mehr Menschen über das Mittelmeer nach Italien kommen, seit dem Ende der Ära Salvini als Innenminister und der von ihm propagierten Politik der geschlossenen Häfen. Mit dem aktuellen Zahlentrend will Salvini Wahlkampf machen, das wurde in Lampedusa deutlich. 2019 gab es unter ihm als Innenminister 11.500 registrierte Ankünfte. 2021 waren es 67.000, über sechsmal mehr. Und allein im vergangenen Monat Juli sind 13.800 Migrantinnen und Migranten an den italienischen Küsten gelandet, mehr als im gesamten Jahr 2019. Die meisten aller Angekommenen stammen aus Tunesien, Ägypten und Bangladesch. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR aber sieht die Gründe für diese Entwicklung nicht in der italienischen Innenpolitik. Es spielen die Kontrollen und die Sicherheitslage in den Ausgangsländern eine Rolle. Im Sommer das Wetter und in geringem Umfang jetzt auch Flucht vor Hunger. Insgesamt ist es schwierig, einen bestimmten Grund als Ursache zu benennen, sagt Federico Fossi, einer der UNHCR-Sprecher in Italien. Und D'Ambrosio von der Hilfsorganisation auf Lampedusa hält die Aufregung darüber, dass derzeit wieder mehr Menschen über das Mittelmeer nach Italien flüchten, für überzogen. Es sind niedrige Zahlen, wenn wir sie vergleichen mit den 130.000 Menschen, die in den ersten Kriegsmonaten aus der Ukraine nach Italien gekommen sind. Wir finden, diese Aufnahme müsse auch für Menschen möglich sein, die aus dem Süden der Welt zu uns kommen, in diesem Fall nach Lampedusa. Eine Neuauflage einer Politik der geschlossenen Häfen jedenfalls, glaubt D'Ambrosio, werde nicht die Lösung sein. Wir sind überzeugt, dass die Menschen sich weiter auf den Weg machen werden. Vermeintlich geschlossene Häfen werden sie nicht aufhalten, wenn es nicht andere Lösungen gibt, wie humanitäre Korridore oder Möglichkeiten legaler Einreise. Eines ließ Salvini auf Lampedusa unerwähnt. In Palermo läuft gegen den Lega-Chef derzeit wegen seines Vorgehens als Innenminister gegen Migrantinnen und Migranten ein Prozess. Wegen Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung.
In Italien hat der Wahlkampf begonnen und die rechte Lega-Partei um Parteichef Salvini setzt auf das Thema Migration. Jörg Seiselberg berichtete. Es gibt in Europa wohl nur wenige Städte, die so beliebt sind wie Barcelona. Die katalanische Metropole zieht jedes Jahr viele Touristinnen und Touristen an. 2019, also im letzten Jahr vor der Pandemie, waren es knapp 20 Millionen. Und auch für dieses Jahr sind die Aussichten laut der Stadtverwaltung wieder recht gut. Freuen tun sich darüber die Hoteliers, die Gastronomen und auch viele andere Branchen. Und die Anwohner wiederum, die beklagen sich über dicht gepackte, volle Straßen und über Partylärm. Und viele Bewohner müssen auch wegen Mieterhöhungen aus ihren Vierteln wegziehen. Dabei wollte man in Barcelona eigentlich die Corona-Krise nutzen, um neue Lösungsansätze zu finden für den Dauerbrenner Massentourismus. Was wurde daraus? Das hat in Barcelona für uns Julia Macher recherchiert.
Rush Hour auf der Plaza Sant Jaume in Barcelona. Drei Reisegruppen stehen zwischen Rathaus und dem Palais der Regionalregierung. Dazwischen bahnen sich ein paar Anwohner ihren Weg. Künftig sollen solche Szenen vermieden werden. Nach einem Dekret der Stadtverwaltung dürfen sich im Gassengewirr des ehemaligen jüdischen Viertels Reisegruppen nur noch in einer Richtung bewegen, mit nicht mehr als 15 Personen. Reiseleitern, die dagegen verstoßen, drohen Bußgelder bis zu 3.000 Euro. Das Dekret basiert auf Empfehlungen, an denen auch die offizielle Reiseleitervereinigung Aguicat mitgearbeitet hat. Präsidentin Macarena Bergada hat gerade eine Gruppe durch die Altstadt geführt, auf freiwilliger Basis bereits nach den neuen Regeln. Trotzdem hat sie Einwände. Eine Sache sind Empfehlungen, etwas anderes ist ein Dekret, für dessen Nichteinhaltung man sanktioniert wird. Dieses System aus Einbahnstraßen führt dazu, dass aus der Altstadt eine Art Themenpark wird. Alle müssen in die gleiche Richtung gehen, am gleichen Ort stehen bleiben. Immer wieder versucht die Mittelmeermetropole der Massen mit Anweisungen an die offiziellen Guides Herr zu werden. Überlaufene Plätze wurden zeitweise gesperrt. Während der Pandemie diskutierte die Stadtverwaltung über eine Umlenkung der Touristenströme und entwickelte eine App, die darüber informiert, wie voll es wo ist, um Gedränge zu vermeiden. Ansonsten ist wenig passiert. Frustrierend findet das Daniel Pardo. Er ist Sprecher der Assemblea für touristischen Rückbau, eines Zusammenschlusses von etwa 10 Nachbarschafts- und Anwohnervereinen. Durch die Politik der Dekonzentration, den Versuch der Umverteilung, wird das Problem einfach auf andere Gebiete übertragen. Das beste Beispiel sind die Bunker am Turo de la Rovira. An diesem Aussichtspunkt drängen sich jetzt die Massen mit allen negativen Begleiterscheinungen, die das mit sich bringt. Das sind alles Ablenkungsmanöver, um nicht zum Kern der Frage vorzudringen, nämlich wie man den Tourismus reduzieren kann. Zwar hat die linke Stadtregierung bereits 2015 in weiten Teilen der Innenstadt einen Genehmigungsstopp für neue Hotels verhängt, doch der reiche längst nicht aus, um die Entwicklung zurückzudrehen, sagt Pardo. Das Geschäft mit Strand Sangria Sagrada Familia sei einfach zu profitabel. Nur wenn die tatsächlichen Kosten richtig eingepreist würden, werde sich etwas ändern. Der Tourismus nutzt steuerfinanzierte Infrastrukturen der Stadt, von der Sicherheit über den öffentlichen Nahverkehr bis zur Stadtreinigung, aber er zahlt dafür nicht. Müsste er das, dann wäre das Geschäft sehr viel weniger lohnend. Doch für solche Maßnahmen gibt es keine politischen Mehrheiten, weder im Rathaus noch auf regionaler oder staatlicher Ebene. Während der Flughafen Amsterdam die Zahl der Flüge ab nächstem Jahr um 11% reduzieren will, steht Barcelonas Bürgermeisterin bei ihrem Versuch, die Zahl der am Hafen liegenden Kreuzfahrtschiffe auf 3 zu begrenzen, bisher allein auf weiter Flur. Die mit ihr regierenden Sozialisten sowie die Regionalregierung setzen lieber auf Selbstregulierung. Richtig, findet das Reiseleiterin Macarena Bergada. Wir sollten nicht darüber sprechen, wer in unsere Stadt kommen darf, sondern was wir anbieten können, damit die richtigen Besucher kommen. Wenn wir Gäste erreichen, die wirklich Interesse an Kultur, an Geschichte, an unserem Erbe haben, dann verhalten sie sich auch anders, ganz egal, ob es viele Touristen oder wenige sind. Schließlich seien es nicht nur die Touristen, die Lärm und Dreck machten, sondern oft auch die Anwohner. Dann zieht sie weiter Richtung Sagrada Familia, wo bereits die nächste Gruppe auf sie wartet.
Barcelona kann sich nur schwer vom Massentourismus lösen, für uns berichtete Julia Macher. Damit geht auch Europa heute zu Ende an diesem Freitag. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.